Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch, Sie, auch heute Abend ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns ja vorgenommen, die drei letzten Kapitel des Epheserbriefes miteinander zu betrachten. Ich möchte am Anfang nochmal einen kurzen Rückblick auf den gestrigen Abend geben. Vielleicht sind einige unter uns, die gestern nicht dabei sein konnten. Wir haben uns beschäftigt mit dem Epheserbrief als Ganzes zunächst einmal, haben gesehen, dass dieser Brief in einer besonderen Weise Gottes Ratschlüsse und Gedanken mit der Gemeinde, mit den erlösten, gläubigen Christen zum Inhalt hat. Dass dort Paulus durch den Geist Gottes inspiriert einen großen Bogen schlägt von den Ratschlüssen Gottes vor Grundlegung der Welt, wo Gott schon an uns sündige Menschen gedacht hat und unsere Erlösung vorbereitet hat und beschlossen hat, bis hin eben zu der Gemeinde, die aus Heiden und Juden zusammengefügt war, wo Menschen, die früher getrennt waren von Gott und getrennt voneinander, wo sie zusammengefügt wurden durch die Gnade Gottes und durch den Geist Gottes zu einem Leib, zu einem neuen Organismus, die Gemeinde Gottes als der Leib des Christus. Das hat uns gestern auch beschäftigt. Und dass diese Gemeinde eine wunderbare Berufung hat, nämlich als eine heilige Priesterschaft dem lebendigen Gott zu dienen und ihn zu ehren, zu seiner Ehre zu leben, ihn anzubeten, ihm Dank zu sagen und auch ein Zeugnis zu sein für die Menschen, die Gott nicht kennen. Das waren so die Gedanken, die wir gestern anhand von Epheser 4, den ersten Abschnitten, behandelt haben. Erinnere nochmal dran, das Grundthema dieses zweiten Abschnittes finden wir in Epheser 4, Vers 1, wo es heißt, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Es geht also um den Lebenswandel, um den ganz praktischen Alltag. Dieses Wort Wandel ist also ein ganz wichtiges Wort im Epheserbrief in diesem zweiten Abschnitt. Und da müssen wir immer dran denken, wir leben im Alltag mit dem Herrn, für den Herrn, nach dem Willen des Herrn. Und er möchte, dass wir im Alltag seine Zeugen sind. Und wir haben uns schon gestern bewusst gemacht, dieses Zeugnis kann je nachdem, wie wir leben, so oder so ausfallen. Es kann gegen Christus ausfallen, dass Menschen durch unser Leben abgestoßen werden vom Evangelium, wenn es nämlich nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Oder aber es kann tatsächlich Menschen bezeugen, es gibt eine Erlösung, es gibt neues Leben. Das ist nicht nur irgendeine Theorie, sondern ich sehe das an meinem Nachbarn, an meinem Kollegen oder wie auch immer. Ja, und nun wollen wir weiter fortfahren in Epheser 4, ab Vers 25. Paulus hat ja schon in den vorhergehenden Versen gesagt, ihr sollt nicht mehr so leben und wandeln wie die Heiden, die in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln, die Gott entfremdet sind, die ein verhärtetes Herz haben, die ihren Begierden folgen, dem, was sie innerlich antreibt, ich will etwas für mich haben. Das haben wir gestern gesehen, das ist die Stimme, die im Herzen eines gottfernen Menschen immer wieder ruft und die ihn antreibt, Dinge zu tun, auch Dinge, die Sünde sind, die Übertretung der Gebote Gottes sind. Ich will für mich. Nun, und jetzt wird Paulus konkret. Er redet von Dingen, die vorkommen können bei Christen, die aber nicht in Übereinstimmung stehen mit der Erlösung, die der Herr Jesus für einen gläubigen Christen vollbracht hat, mit dem Wesen des Herrn Jesus selbst, der doch Herr unseres Lebens sein soll, der unser Leben prägen soll. Ich lese einmal diesen Abschnitt ab Vers 25, Epheser 4. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Ja, weil ihr neue Menschen geworden seid, weil Gott euer Herz verändert hat, dann dürft ihr doch nicht mehr lügen. Lüge ist vielleicht eine der am weitesten verbreitetsten Sünden der Menschen, die Gott nicht kennen. Lüge bedeutet ja nicht nur, dass man direkt die Unwahrheit sagt. Es beginnt ja schon weiter vorne. Es beginnt ja schon dort, wo man bewusst Wahrheiten verschweigt, wo man eigentlich genau weiß, jetzt müsste ich etwas sagen. Es beginnt dort bei Beschönigungen, bei Halbwahrheiten. Und es ist eine große Not, dass der Mensch, und zwar jeder Mensch, ein Lügner ist. Wo lesen wir das? Römerbrief. Jeder Mensch ist ein Lügner. Gott allein ist wahrhaftig. Das ist ein hartes Wort, aber es stimmt. Ich habe schon gestern gesagt, Lüge fängt schon bei ganz kleinen Kindern an. Das ist einfach im Wesen des Menschen gelegen, dass er gerne die Wahrheit so rumbiegt, dass er selber dabei in einem schönen Licht erscheint. Und das sind Dinge, die passen nicht zu einem gläubigen Christen. Und das fängt dort an, dass wir wirklich Sünden, die wir gegen andere Menschen begangen haben, auch bekennen sollten im Regelfall und in Ordnung bringen sollten. Ja, das ist oftmals schon ein Problem bei der Umkehr, Bekehrung selber, dass viele nicht mehr daran denken, Dinge in Ordnung zu bringen, wo sie in ihrem alten Leben andere betrogen und belogen haben. Ja? Ich habe das auch tun dürfen nach meiner Bekehrung, dass ich manches in Ordnung gebracht habe, dass ich hingegangen bin zu Menschen, und wenn ich auch gestohlen hatte oder etwas anderes. Und ich denke, das ist wichtig, soweit wir das können, soweit es möglich ist, solche Dinge in Ordnung zu bringen. Und wenn es geschieht, und das kann auch einem gläubigen Christen schon mal passieren, dass einfach eine Unwahrhaftigkeit unterläuft, dann ist es ganz wichtig, dass wir diese Dinge klar bekennen und in Ordnung bringen. Dann bekommt die Lüge keine Macht über uns. Wisst ihr, hinter der Lüge steckt nämlich eine Macht. Und wenn man einmal damit angefangen hat, dann gerät man wirklich in ein Gefängnis, wo man immer weiter lügen muss, um die erste Lüge und die Sünde zu verbergen. Und das ist etwas, da hilft nur klarer Bruch. Legt die Lüge ab. Sie ist ein schmutziges Kleid, was nicht mehr zu eurem neuen Wesen als gläubige Christen passt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Also für die Christen untereinander gilt es in besonderer Weise, da sie doch alle gemeinsam dem Herrn Jesus angehören. Das ist ganz interessant. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Das ist ein sehr praktischer Ratschlag. Ja. Es kann vorkommen, dass man sich in gewisser Weise zu Recht über Dinge erregt und ärgert. Wenn man viele Kinder hat, wie ich, dann kann man schon manchmal denken, wieso hat das Kind jetzt wieder das zerbrechen müssen und kaputt machen müssen und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, in dem Moment, wo wir Zorn behalten, wo wir Verärgerung, Verbitterung behalten in unserem Herzen, selbst wenn es anscheinend berechtigter Anlass ist, da beginnt das Gebiet der Sünde. Ja, wir sind gerufen zu vergeben. Das wird Paulus noch öfters erwähnen, weil uns vergeben worden ist von dem heiligen Gott. Ja? Und in dem Moment, wo ich Zorn mich festsetzen lasse in meinem Herzen, da beginnt ein ganz gefährliches Gebiet. Dort wird auch dieser Zorn zu einer vergiftenden Macht in meinem Leben. Ja? Und Paulus sagt es ganz praktisch. Ja? Vergebt einander, das ist übrigens für Ehepaare ein ganz wichtiger Rat. Ja? Vergebt einander, bevor ihr schlafen geht. Es muss bereinigt sein. Ja, ganz wichtig. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben hat. Ja, für die Menschen in der Welt ist Stehlen was ganz Normales. Ja, da lässt man mal in der Arbeit was mitlaufen, ja, das heißt ja dann gar nicht mehr stehlen, das wird ja dann so verbrämt, ja. Oder mal irgendwie Software, das ist jetzt die moderne Art, die man aus dem Geschäft mitgehen lässt. Oder irgendwelche Dinge zum eigenen Vorteil, ach, das macht man mal ganz schnell. Und auch das Stehlen ist eine Sünde, die muss man den Kindern nicht beibringen. Das tun sie im Normalfall so irgendwann, auch schon so im Alter von 1, 2, 3 Jahren, ne, dass dann das wegnimmt, weil das, was der andere gerade hat, das ist ja ganz besonders attraktiv. Ne? Das fängt also schon da an. Hinter dem Stehlen steckt ja die Habgier. Ich will für mich unbedingt haben und wenn ich es nicht kriege, dann nehme ich es mir mit Gewalt. Und das ist eine Sache, die im Heidentum, wie gesagt, völlig normal war Wir sind uns das nicht so gewohnt, weil unsere bisherigen Wertvorstellungen noch von der Bibel geprägt sind. Ja? Wenn man mal unter die heidnischen Völker geht, die haben einfach nur einen sehr relativen Begriff von Eigentum. Und das bedeutet aber auch, dass damit viele Laster und viele Nöte verbunden sind. Und dahin kommen wir allmählich wieder. Aber die Bibel sagt ganz klar, hör auf zu stehlen. Du darfst nicht einfach etwas entwenden, was jemand anderes gehört. Gott gibt dir das, was du brauchst. Und du sollst umgekehrt etwas ganz anderes tun. Du sollst nämlich dir selber mit harter Arbeit Überfluss erarbeiten, damit du anderen etwas geben kannst. Das ist nämlich das genaue Gegenteil von stehlen. Nicht auf Kosten anderer leben, sondern umgekehrt. Dass andere durch das eigene Erarbeitete etwas empfangen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ja, jetzt kommen wir auf ein heikles Gebiet, das Gebiet unserer Worte. Ja. Jakobus sagt es auch ganz realistisch, dass wir uns da vielfältig versündigen, was unsere Worte angeht. Ein Wort ist schnell gesagt, das ist eine Bewegung der Zunge und der Lippen und dann ist es draußen. Aber was es anrichtet, das macht man sich oft nicht klar. Und ich denke, dass wir uns da wirklich überprüfen müssen, kein schlechtes, kein faules, verdorbenes Wort soll aus eurem Mund kommen. Das ist ein negatives Gebot. Ja. Vielleicht reden wir faule und verdorbene Worte. Da geht es nicht nur um unreine Worte, um Fäkalsprache zum Beispiel, wie sie in der heutigen Zeit immer häufiger angewandt wird. Nein, sondern es geht auch darum, dass wir nicht verletzende, boshafte, zynische, ironische Worte verwenden. Ja. Im Alten Testament in den Sprüchen heißt es einmal, dass unser Wort verwunden kann wie ein Schwertstich. Ja. Manchmal setzt man das auch ganz bewusst ein. Da bin ich auch so einer gewesen und muss auch heute noch wachsam sein, sich sowas nicht machen. Ja. Einfach mal so eine ironische, zynische Bemerkung und schon hat man den anderen getroffen. Ja. Solche Dinge sollen wir nicht tun, sondern wir sollen uns bemühen, gute Worte zu sprechen, hilfreiche Worte. Worte, die dem anderen Erbauung und Gnade bringen. Ist doch interessant, ja? Also, wir haben selber Gnade empfangen. Gott hat zu uns keine bitteren und zynischen Worte geredet, sondern er hat Worte der Begnadigung geredet. Und dann sollen wir jetzt auch gnädige, freundliche, gütige Worte zu den Menschen reden. Das steht auch in den Sprüchen drin. Das habe ich mir auch mal so ein bisschen hervorgehoben, ja? Dass ein gutes Wort gesprochen zur rechten Zeit, dass es wie Salböl sein kann, etwas Heilsames, etwas Ermutigendes und Tröstendes. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir sagen, wenn ich einem anderen Menschen begegne, dass ich ihm doch etwas Gutes sagen kann. Etwas, was ihm hilft, was ihm vielleicht auch wieder den Blick zum Herrn Jesus öffnet. Und ich denke, das ist ein Gebiet, wo wir sehr, sehr wachsam sein sollten. Dass wir hier wirklich das zurückhalten und wegtun aus unserem Herzen und Mund, was verletzend, was herabsetzend ist, was böse ist und dafür wirklich bemüht sein, etwas zur Erbauung der anderen zu reden. Ein freundliches Wort, ein Lob zum Beispiel, auch im Alltag habe ich auch immer mal wieder erlebt, wenn man so das einem Verkäufer oder einem Dienstleister gegenüber sagt, dann sind die oft ganz erschrocken und sagen, oh, das ist aber nett, dass man auch mal daran denkt und ein freundliches Wort hören die dann meistens selten, sondern wenn was schief geht, dann kriegen sie eins auf den Deckel. Ja? Und das ist auch zum Beispiel ein Zeugnis, das man geben kann, dass man im Alltag freundlich ist und auch mal Anerkennung für eine Arbeit, für eine Dienstleistung ausspricht. Ja? Und wie gesagt, dann hört man, das gibt es nur noch ganz selten. Habe ich also schon ein paar Mal so gehört. Ja. Und dann ist aber ein ganz wichtiger Gedanke, der hier kommt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist auch eine wichtige Sache. Wenn wir wissen, wir sind wiedergeborene Christen, wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnen, dann müssen wir Acht haben, dass wir diesen Geist Gottes nicht betrüben, sodass er sich ein Stück zurückzieht und in seiner Wirksamkeit abgeschwächt wird in unserem Leben. Und das geschieht ganz offensichtlich eben gerade auch durch verdorbene Worte. Es geschieht aber auch durch Bitterkeit, Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung. Also wenn wir unseren schlechten Gefühlen freien Raum lassen, ja, und das tun leider auch Christen ab und zu, dann ist es etwas, was den Geist Gottes betrübt. Dann sollten wir das auch vor Gott bekennen und den Herrn um Vergebung bitten dafür. Und sollten achten, dass solche Dinge nicht vorkommen. Besonders Bitterkeit ist eine ganz gefährliche Sache. Wir lesen das ja im Hebräerbrief, das wollen wir mal miteinander aufschlagen, Hebräer 12. Da lesen wir etwas von einer bitteren Wurzel, von einer Wurzel der Bitterkeit. Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Also Bitterkeit im Herzen eines Menschen, Unvergebenheit, solche Gefühle, das kann ich dem anderen nicht verzeihen, dass er mir das angetan hat. Das ist ein böses Gift, das die Beziehung nicht nur zum Menschen vergiftet, sondern vor allen Dingen auch zu Gott. Ja? Gott duldet es nicht, wenn wir die Vergebung verweigern, wenn wir bitter sind gegen irgendeinen Nächsten, seines Eltern, Kinder, Nachbarn oder wer auch immer. Ja, und dann auch zu Zornausbrüche, Wut ist eine sündige Sache und das sollten wir wirklich nicht praktizieren, sondern uns da Selbstbeherrschung angewöhnen, die uns der Geist Gottes auch geben will, dass wir ruhig und sanftmütig reagieren, auch wenn wir manchmal provoziert werden. Das ist nicht einfach, aber wir dürfen das in der Schule Gottes lernen. Ja, und das Grundsätzliche unter den Christen, wir sollen freundlich sein, wir wollen das Wohl des anderen, das, was dem anderen nützlich ist, suchen. Und barmherzig. Barmherzigkeit heißt, ich weiß, mein Bruder hat vielleicht mich enttäuscht, gesündigt gegen mich, etwas Verkehrtes gemacht. Und dann darf ich mich erinnern, wie oft ich dasselbe tue an anderen. Und wie oft Gott mir vergeben muss. Und dann will ich ihm um Christi willen von Herzen vergeben. Von Herzen. Nicht nur so oben, ja, das Vergeben. Ja. Manchmal sagt man das so und in Wirklichkeit speichert man die Sache in seinem unterirdischen Archiv, wo die Listen immer länger werden, ja, von irgendwelchen Vergehungen von anderen. Das ist keine Vergebung, ja, sondern Vergebung heißt auch, dass ich die Sache wirklich vergesse und ruhen lasse. Ja. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie wäre das, wenn Gott plötzlich alle vergangenen Sünden wieder gegen uns raufholen würde und uns vorhalten würde? Das wäre schrecklich für uns. Ja. Und so wollen wir das auch nicht für unseren Nächsten tun. Nun geht Paulus weiter im 5. Kapitel und da sagt er, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Also jetzt geht es um das Positive, um das, was eigentlich unser Leben immer mehr erfüllen sollte. Und es ist interessant, hier ist die Rede von Liebe. Nun, Liebe ist im Deutschen ein sehr schillerndes Wort. Es ist interessant, die Griechen haben drei Begriffe für Liebe gehabt. Und das eine war Eros, die erotische Liebe, die begehrende Liebe. Und das andere war Phileo, das ist die Freundschaftsliebe, die Sympathiebeziehung, könnte man sagen. Und dann Agape, und das ist die Liebe, die eigentlich die Bibel immer verwendet, wenn sie von Gottes Liebe spricht. Auch an dieser Stelle geht es um Agape. Und Agape, das ist eigentlich selbstlosende, gebende Liebe. So könnte man das, denke ich, am besten sagen. Ja. Selbstlose Liebe, die nicht das eigene sucht, sondern dem anderen frei schenkt und gibt. Und um diese Liebe geht es. Und als erstes steht nicht unsere Liebe, sondern als erstes steht hier, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Ja? An anderer Stelle heißt es, Gott hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben zuerst Gott geliebt, sondern Gott hat uns zuerst geliebt und hat uns gesucht und gerufen. Da dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, dass Gottes Ruf an uns ergangen ist, dass wir aus der Finsternis und Verblendung und Gedankenlosigkeit unseres Sündenlebens erwachen durften und uns bekehren durften, so viele unter uns bekehrte Christen sind. Das war Gnade. Ich finde das so schön im Alten Testament, wo es heißt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das ist Gottes Liebe. Ja, und das muss uns immer wieder vor Augen stehen und im Herzen sein. Und dann sind wir auch in der Lage, in der Kraft des Geistes Gottes selber Liebe zu üben, weil wir sie empfangen haben. Wir haben sie nicht aus uns. Agape-Liebe hat kein Mensch von Natur aus. Ja? Eros ja, Phileo auch, aber nicht Agape. Ja? Wir können Leute lieben, die wir sympathisch finden, ja? Aber das ist keine Agape-Liebe. Ja? Sondern Agape-Liebe ist jemanden zu lieben, den man völlig unsympathisch findet und der einem auch noch Übles tut. Ja? Das kann kein Mensch von Natur aus. Das kann man nur in der Kraft Gottes. Wandelt in der Liebe heißt, lebt beständig. Nicht nur, wenn ihr mal einen guten Tag habt oder morgens kurz nach der stillen Zeit, sondern den ganzen Tag über, auch abends, wenn man müde ist von der Arbeit, nach Hause kommt und Ruhe haben will, ja, dann ist auch die Zeit, Liebe zu üben und sanftmütig zu sein. Dort ist es dann schwerer. Ja. Aber der Vergleich ist gleich, wie auch Christus uns geliebt hat. Und wie hat er uns geliebt? Indem er sich selber hingegeben hat als Opfer für uns. Und das sollte uns auch immer wieder bewegen und zur Dankbarkeit und auch zum Nachdenken bringen. Dass der Herr Jesus gestorben ist für hartherzige, gleichgültige Sünder, für solche, die nichts von ihm wissen wollten, die vielleicht gespottet haben über ihn. Ja? Ich war früher so ein Marxist, der die Faust geballt hat und auf Demonstrationen gesungen hat, es rettet uns kein höheres Wesen, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Ja? Ja, was wäre gewesen, wenn Gott dieses törichte, närrische Bekenntnis ernst genommen hätte und gesagt hätte, gut, dann lasse ich dich laufen. Ja? Wär's aus, dann hätte ich kein Licht gesehen. Ja? Also, nicht ich habe Gott gesucht, sondern Gott hat mich gesucht. Und er hat erst einmal mein verblendetes Herz anfangen müssen zu erleuchten und mich zu ihm ziehen müssen und mir dann Christus zeigen dürfen, der sich selber für solche geopfert hat, die ihn gar nicht geliebt haben, denen er gleichgültig war. Und das ist, denke ich, bei den allermeisten von uns ganz deutlich so gewesen, letztlich bei jedem Menschen. Ja, also wenn der Herr uns so geliebt hat, dann sind wir berufen, auch wirklich selbstlose Liebe untereinander und auch zu den Menschen, die nicht Gott kennen, zu praktizieren. Ja, und nun geht es wieder auch um die Abgrenzung von verkehrten Dingen. Ja? Die Liebe, das ist ein Grundsatz. Wenn wir den verstanden haben, dann sündigen wir nicht. Wenn wir wirklich in der Liebe wandeln, sündigen wir nicht. Aber nachdem oftmals unser Verständnis von Sünde auch schon ein Stück getrübt ist, entweder noch oder schon wieder, durch verkehrte Vorstellungen, redet die Bibel auch ganz konkret davon, was verkehrt ist in den Augen Gottes. Und das, denke ich, sollte uns auch wirklich eine Mahnung sein, dass wir solche Dinge auch wirklich lassen und aus unserem Leben entfernen. Und hier redet Paulus nun zunächst davon, Unzucht aber oder Hurerei und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja, Unzucht, Hurerei. Das bedeutet jede Art von geschlechtlicher Beziehung außerhalb des heiligen Bundes der Ehe. So klar und so einfach ist es in der Bibel. Heutzutage sagt man ja,
Ja, das kann man nicht mehr so sehen. Ja, das war ja mal früher. Aber heute gibt es da doch andere Maßstäbe. Ihr Lieben, aber wir müssen eines wissen. Gott ist ein ewiger Gott. Gott hat die Ehe eingesetzt, sogar noch vor dem Sündenfall. Ja? Sie ist eine Ordnung, eine ewige Ordnung Gottes, die aus dem Paradies noch kommt. Ja? Und Gott wird an dieser Ordnung festhalten, bis diese Welt nicht mehr besteht und auch darüber hinaus bleibt die Wahrheit bestehen, dass Gott die Menschen geschaffen hat, ein Mann und eine Frau, die ein Fleisch werden sollen in einem Treuebund der Ehe. Und alles, was eigensüchtiges Greifen nach geschlechtlicher Erfüllung ist, außerhalb der Ehe, ist Sünde vor Gott. Und es ist eine Sünde, die von Gott trennt. Ja? Die Bibel sagt es nicht umsonst, täuscht euch nicht, ein Hurer, ein Unzüchtiger, einer, der, wie man heute sagt, mit einem Lebenspartner zusammenlebt, anstatt wirklich zu heiraten, der wird das Reich Gottes nicht erben. Solche Leute kommen nicht in den Himmel. Ganz klarer Fall, es sei denn, sie tun Buße und hören auf mit dieser Sünde. Ja? Also die Bibel ist hier ganz scharf und deutlich. Damals war das schon so, dass eben diese Hurerei eine große Rolle spielte im Heidentum. Da war die Ehe auch gering geachtet. Ja. Ein Mann hatte normalerweise noch irgendwelche Mätressen und irgendwelche, wenn er es sich leisten konnte, neben Frauen und Beziehungen nebenher. Und diese ganzen Dinge waren damals furchtbar in Unordnung. Und es war schrecklich, auch die gesellschaftlichen Folgen. Und heute steuern wir wieder auf einen solchen Kurs zu. Ja. Und die Bibel zeigt ganz deutlich, das zerstört das Leben der Menschen. Das ist eine böse Sünde. Und gläubige Christen sollten von dieser Sache ganz deutlich so weit entfernt sein, dass es noch nicht einmal ja, ganz normal erwähnt wird. Da geht es also nicht darum, die Dinge nicht anzusprechen, wie ich es jetzt tue, sondern dass man so ganz normal alltäglich drüber redet. Es ist ja oft so. Dann sagt man, der hat da seine Freundin mitgebracht. Ja. Na, was ist denn das? Ja, seine Freundin. Ja, das ist nach der Bibel Hurerei. Und damit, wenn wir das so allgemein und normal vor unseren Kindern sagen, denken unsere Kinder, das ist eigentlich normal. Ja? Also man muss aufpassen, dass man die Dinge nicht banal macht und letztlich sich dran gewöhnt. Ich denke, wir müssen uns auch fragen angesichts dieser Verse, und das ist, denke ich, auch deutlich, dass ein Christ zum Beispiel schon allein aus diesem Grund seinen Fernseher lieber entsorgen sollte auf der Müllhalde. Ja. Denn wenn all dies im Umgang zwischen Christen nicht einmal erwähnt werden sollte, was kommt denn aus diesem Kasten raus? Ja. Fast nur solches Zeug. Ja. Entweder das eine oder das andere von dieser Liste. Schändlichkeit, albernes Geschwätz, Witzeleien, Unreinheit. Ja. Ich wüsste nicht, dass da vieles eine Ausnahme wäre. Ja. Also, das ist einfach auch nur mal so ganz praktisch. Ja. Was für Einflüsse lassen wir in unser Herz hinein? Was lassen wir unsere Augen sehen? Ja? Ein gläubiger Mann muss heute oftmals an verschiedenen Bereichen des Alltagslebens bei Plakatwänden und an Zeitungsständen schlicht wegsehen. Ja? Ganz bewusst wegsehen. Weil einfach diese schmutzigen Dinge so angeboten werden und in Gefahr man steht, sich zu verunreinigen. Wenn wir also für Gott geheiligt sind, beiseite gesetzt sind für den Dienst des heiligen Gottes als Priester, dann müssen wir auch ein Alltagsleben führen, das dieser priesterlichen Berufung entspricht. Ich kann nicht 5 Minuten vorher einen zynischen Witz machen oder irgendwelche unanständigen Bemerkungen machen, alberne Witzeleien und dann nachher spreche ich ein Gebet. Oder? Das geht doch nicht. Ja? Und wenn es nicht direkt danach geht, dann sollten wir es überhaupt lassen, weil das passt nicht zu unserer Berufung. Das ist eigentlich auch die Argumentation, die Paulus hier verwendet. Ja? Ihr seid geheiligt, ihr gehört Gott an, also lasst die Dinge weg, die Gott betrüben und die euch beflecken und beschmutzen. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir sehen, es kommt immer mehr auch auf in christlichen Kreisen, dass man sagt, ja, bei Predigten, da muss man ein paar Witze reinmachen, dass die Leute sich wohlfühlen und dass sie mal wieder aufwachen aus dem Schlaf. Ja. Das ist aber nicht das, was Gottes Wort sagt. Ja. Wir sollten mit heiligen Dingen auch würdigem ernst und geheiligt umgehen, gerade auch in der Verkündigung des Wortes. Ich möchte dazu nochmal aus dem Titusbrief etwas lesen. Titus 2, Vers 7 und 8, da heißt es von dem Verkündiger Titus: In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja? Also, wenn ein Ton der Leichtfertigkeit in die Gemeinschaft von Christen hineinkommt, dann ist es eine ungute Sache. Das heißt nicht, dass man nicht in persönlichen Dingen auch seinen Humor haben darf. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht um die heiligen Dinge. Ja? Dort hat es keinen Platz. Ja, und noch einmal, das sollt ihr wissen, kein Hurer, kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, hat ein Erbteil im Reich des Christus und Gottes. Wenn wir also in Sünde leben, nicht gelegentlich in Sünde fallen, um dann wieder umzukehren, sondern wenn wir in Sünde leben, dann schließt uns das vom Reich Gottes aus. Ja? Das ist ein ganz ernster und klarer Gedanke. Heute verkündigt man das oft nicht mehr so klar, dass zum Bekehrung gehört dazu, die Bereitschaft, mit der Sünde zu brechen. Kein Mensch kann von eigener Kraft mit der Sünde brechen. Das ist die eine Seite. Ja? Aber kein Mensch wird errettet, der nicht mit der Sünde von Herzen brechen will. Denn wenn du in der Sünde bleiben willst, dann hast du damit Christus verworfen. Wenn du aber Christus annehmen willst, dann musst du auch die Sünde verwerfen. Vom Grundsatz her, vom eigenen Willen her. Wir haben ja einen freien Willen. Gott macht uns verantwortlich für das, was wir erwählen. Wir können entweder den Herrn Jesus Christus und die Vergebung erwählen, zu unserer ewigen Errettung, oder wir können die Sünde erwählen, die zeitlichen Genuss der Sünde zu unserem ewigen Verderben. Das ist die Alternative. So sagt es Paulus und die Apostel, so sagt es die Bibel und so bleibt es auch wahr, auch wenn mancher moderne Verkündiger das heute nicht mehr so klar sagt, damit er besser ankommt. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Da gab es also schon damals Leute, die haben gesagt, oh, jetzt bist du doch begnadigt, jetzt hast du doch Vergebung für die Sünden, dann kannst du ruhig noch ein bisschen weiter sündigen, ja? Wird doch eh vergeben. Ja? So ein leichtfertiges Reden ist von dem Feind, von dem Verderber der Seele. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Es gibt einen heiligen Zorn eines heiligen Gottes. Auch das ist etwas, was man heute nicht mehr so ohne weiteres in Predigten hört. Aber es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gott, der Schöpfer aller Menschen, Gott, der Geber der guten Ordnungen und Gebote, dass Gott Zorn hat, wenn diese Gebote übertreten werden von seinen Geschöpfen. Und dass letztlich jede Sünde aufgehäuft wird. So sagt es der Römerbrief. Aufgehäuft wird von den Menschen, die ohne Gott leben, bis zu dem Tag des Zorngerichtes, zu dem Tag der göttlichen Abrechnung. Der Gott, der uns Leben und Odem gegeben hat, er hat das Recht, einmal von uns Rechenschaft zu fordern. Wie haben wir unseren Leib, unser Leben, die ganzen Gaben unseres Lebens eingesetzt? Haben wir das eingesetzt zur Ehre unseres Gottes und Schöpfers oder um unsere eigensüchtige Begierden zu befriedigen? Das ist die entscheidende Frage. Und vor diese Frage wird jeder gestellt. Auch der, der heute dieser Frage aus dem Weg geht und sagt, ich brauche mich nicht bekehren, ich bin schon christlich, ich bin getauft, ich bin Kirchenmitglied, ich bin, was weiß ich, ein guter Mensch. Ja? Das alles zählt überhaupt nichts mehr, wenn wir vor den unbestechlichen Augen Gottes stehen. Und wenn der Zorn Gottes uns offenbar wird, was sollen wir dann noch für Rechtfertigung bringen? Ihr Lieben, dann habt ihr keine Rechtfertigung mehr. Ja? Dann wird jeder Mund verschlossen. Und jeder muss erkennen, dass Gottes Anklagen gerecht sind. Sie sind unbestechlich und genau und völlig zutreffend. Aber deswegen sagt Gottes in seinem Wort hier, damit Menschen nicht diesem Zorngericht entgegengehen müssen. Damit Menschen noch rechtzeitig die Vergebung Gottes annehmen und erlangen, die Gott anbietet durch den Herrn Jesus Christus. Deswegen steht es hier. Nicht weil Gott Freude hätte, Zorngericht zu üben, sondern weil Gott die Menschen warnen will. Wenn ihr nicht umkehrt von der Sünde, wenn ihr nicht den Herrn Jesus Christus als Retter annimmt, das Rettungsangebot Gottes annimmt, dann kommt der Zorn Gottes auch über euch. So ist es. Und so bleibt es. Und da kann kein Schönredner etwas dran ändern. Ich bin betroffen gewesen. Ich habe gestern erzählt von dieser Beerdigung meines Schwagers. Und da war eine Pfarrerin, geschieden, alleinerziehend. Und die hat dann gesagt, jetzt ist alles gut. Gott segnet ihn. Gott nimmt ihn jetzt in seine barmherzigen Arme auf. Ja. Egal, dass er keine Buße getan hat, dass er ein Spötter war, ein Sünder, in Sünde gelebt hat. Jetzt ist die Barmherzigkeit Gottes auch bei ihm. Ja. Und das ist eine Verführungsbotschaft, ihr Lieben. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Ja. Und das ist daraufhin, meinen Menschen, sie bräuchten nicht umkehren zu Christus und selber Buße tun. Und sie werden einmal merken, dass sie betrogen worden sind mit ewigen Konsequenzen. Und das wollen wir nicht zur Hand haben. Deswegen wollen wir die Dinge so sagen, wie sie Gottes Wort sagt, wie sie Gottes Bote Paulus gesagt hat vor dem Angesicht Gottes. Nun spricht er zu den Gläubigen und sagt, Vers 7, so werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Ja, ihr sollt keine Gemeinschaft haben, keine Kumpanei mit Menschen, die in Sünde leben. Das ist gar nicht so einfach im Alltag. Ja? Aber es muss klar sein, wir müssen uns innerlich distanzieren von Sünde. Wenn da zum Beispiel unser Chef lügt und betrügt, dann müssen wir, denke ich, auf jeden Fall ihm einmal sagen, dass wir das nicht in Ordnung finden. Ja? Wir können ja nichts dafür als angestellter Christ. Ja, solange man nicht selber hineingezogen wird, ist man auch nicht schuldig. Aber trotzdem, man muss sich hüten davor, in eine Kumpanei hineinzukommen. Ja? Die Sünder wollen einen ja gerne als Bündnispartner haben, ziehen einen mit rein und sagen, ja, findest du doch auch nicht so schlimm, oder? Ja? Und dann müssen wir Farbe bekennen, ja? Damit wir nicht Mitteilhaber werden. Nun sagt Paulus, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Unser Bruder hat uns vorher dieses wunderbare Wort vorgelesen aus dem ersten Johannesbrief. Da steht das alles drin, da brauche ich jetzt gar nichts mehr groß dazu sagen. Ja? Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, sagt Johannes. Ja? Er ist reine Liebe, reine Gerechtigkeit. Er hat nichts mit Sünde zu tun. Er duldet auch keine Sünde, er deckt auch keine Sünde. Und wenn wir diesen Gott wirklich erkannt haben und uns zu ihm bekehrt haben, dann hat er selber ja unser Wesen neu gemacht. Wir sind unserem Wesen nach Licht. Wir haben das gestern gehört, wir haben den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ja? Das heißt, in unserem Inneren sollte etwas Reines sein, das Licht Gottes sollte in unserem Inneren leuchten. Ja? Auch wenn unser äußerlicher Wandel, das nicht 100% abspiegelt, sollte es doch sichtbar sein und auch immer mehr in unserem Wandel erkennbar sein. Lebt im Alltag als Kinder des Lichts. Das ist jetzt die Aufforderung. Ja? Als solche, die Kinder Gottes sind, des Gottes, der Licht ist, dann sollen wir selber rein und lauter und gerecht leben, ehrlich sein, nicht lügen, nicht betrügen, nicht zu unserem eigenen Vorteil beschummeln. Wir sollten freundlich und gütig sein. Die Frucht des Geistes nämlich besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja, das sollte ausstrahlen von unserem Alltagsleben. Dass ein gütiger Mensch ist, der das Beste des anderen will. Ja, gütig heißt, ich will das Gute für den anderen, nicht für mich, sondern für den anderen. Ja. Gerechtigkeit heißt, ich achte die Gebote Gottes und übertrete sie nicht einfach, gehe keine krummen Wege. Und Wahrheit, das haben wir vorher schon gehört, wahrhaftig sein, lauter sein, nicht lügen und betrügen. Das sollte in unserem Leben erkennbar sein. Und dort, wo es nicht so ist, dürfen wir uns beugen und den Herrn bitten, dass er uns doch mehr und mehr von dieser Frucht des Geistes Gottes schenkt, dass er mehr und mehr in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das sagt Paulus auch, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Schaut, das ist auch eine Frage unseres Herzenszustandes. Ja? Da ist es manchmal ganz interessant, was da manche Menschen, manche Christen so meinen. Ja? Manche sagen zum Beispiel, ach, ich kann mit Jesus auch ins Kino und in die Disco gehen, überhaupt kein Problem. Da muss ich fragen, kennst du den wirklichen Herrn Jesus Christus? Kennst du ihn wirklich, wenn du meinst, du kannst diese und jene unreine, ungute Dinge mit ihm machen und er ist mit dabei? Ich sage immer, wenn wir Gottesfurcht lernen wollen, dann sollten wir diese Vision des Herrn Jesus Christus uns immer wieder mal vor Augen führen, die der Apostel Johannes gehabt hat, als er die Offenbarung empfing. Ich lese das vielleicht einfach mal mit uns, damit wir sehen, wer unser Herr ist. Offenbarung 1, Abvers 13. Und mitten unter den sieben Leuchtern sah ich einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz. Sie glüh, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit. Der Herr Jesus auch als der unbestechliche Richter über seine Gemeinde. Und das sollte uns ein bisschen im Hintergrund sein. Wenn wir davon reden, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir sind oft in Gefahr, den Herrn auf unsere eigene menschliche Ebene herabzuziehen und zu sagen, wenn ich das gut finde, dann findet es Gott bestimmt auch gut. So dürfen wir das nicht sehen. Ja? Wer Gott ist, das zeigt uns die Bibel, nicht unsere eigene Fantasie und Vorstellungskraft. Und wie heilig Gott ist, das zeigt uns die Bibel an verschiedenen Stellen. Und das dürfen wir nicht einfach verleugnen, sondern wenn wir wissen wollen, was dem Herrn wohlgefällig ist, dann müssen wir in das Wort Gottes gehen und dann müssen wir uns aber auch vor Augen führen, dass der Herr ein heiliger Gott ist, der nicht mitmacht bei sündigen, krummen menschlichen Geschäften. Also, das ist wichtig, dass wir erkennen, Gottes Maßstäbe ändern sich nicht. Wir müssen uns Gottes Maßstäben fügen und nicht umgekehrt Gott auf unsere Maßstäbe herunterziehen wollen. Ja, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Das ist auch so eine Sache. Wenn eine Gemeinde zusammenlebt, dann kommt es immer wieder auch zur Sünde. Wie geht die Gemeinde damit um? Die Bibel sagt ganz klar, die Dinge müssen aufgedeckt werden, sie müssen angesprochen werden, es muss Ermahnung geschehen, Umkehr geschehen. Das ist auch eine Sache, die modernen Kirchen und Freikirchen weitestgehend aufgegeben haben. Gemeindezucht ist das Stichwort. Ja? Dass nämlich jemand, der wirklich sündigt, von der Gemeinde zurechtgewiesen werden muss. Ein anderes Beispiel in einer Freikirche, in der ich früher mal war mit meiner Frau zusammen, da geschah es dann, dass praktisch ein junger Mann, der Leiter der Kinderstunden der Sonntagsschule war, der hat praktisch ein Verhältnis mit seiner Sekretärin angefangen, hat sich dann von seiner Frau scheiden lassen. Und da war nie was gewesen. Der blieb weiter Leiter der Kinderstunde. Die Frau wurde dann irgendwann mal in den Kirchenvorstand da gewählt. Ja. Und es wurde alles unter den Tisch gekehrt. Die sind beide immer schön zum Abendmahl gegangen, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja. Und sowas finde ich schrecklich. Ja. Das zeigt auch, dass der Herr Jesus in einer solchen Gemeinde nicht mehr gegenwärtig war. Ja. Die war preisgegeben, weg vom Fenster. Ja, sonst wäre sowas nie passiert. Aber das sind die Dinge, die heute normal sind. Ja, man darf doch nicht da irgendjemand ärgern. Der zahlt doch viel Kirchensteuer und spendet immer mal wieder und so weiter. Und dann deckt man die ganzen Dinge zu. Und was passiert? Gott zieht sich zurück. Ja? Die Gemeinde, haben wir gestern gehört, ist heilig. Ja? Sie lebt davon, dass der heilige Gott in ihrer Mitte ist. Und deswegen muss sie auch das Böse klar ansprechen, sich davon distanzieren. Sie darf es nicht in ihrer Mitte dulden, sonst ist der Herr nicht mehr in der Mitte. So klar und einfach ist es und so ernst. Weil eine Gemeinde ohne den Herrn, eine Gemeinde ohne den Herrn ist letztlich eine leere Hülse. Nichts mehr wert. Kein Segen mehr. Ikabod, die Herrlichkeit ist Gewicht. So war es im Alten Testament. Und dann ist alles zu spät. Also das ist eine Sache, die wir fürchten müssen. Dass der Herr nicht mehr in unserer Mitte ist. Dass er nicht mehr segnen kann und wirken kann. Nicht, dass Menschen mit uns ärgerlich sind, dass vielleicht jemand sich zurückzieht, dass es einen Skandal oder eine Krise gibt, weil zum Beispiel Sünde offen angesprochen und zurechtgewiesen wird. Wenn wir das anfangen zu fürchten, dann sind wir auf einem ganz verkehrten Weg. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Ach, dieses Wort müsste man öfters auch verkündigen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Es gibt viele, die sich Christen nennen und die doch geistlich tot sind. So wie es der Herr Jesus sagen muss in dem Sendschreiben an Sardes, du hast den Ruf, dass du lebst, aber in Wahrheit bist du tot. Und das ist doch eine schreckliche Sache. Wenn Menschen meinen, ja, ich bin schon Christ, ich habe Leben, ich bin ein Kind Gottes, und in Wirklichkeit betrügen sie sich selbst und haben dieses Leben gar nicht. Und deswegen sagt Paulus auch den Korinthern, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht, ob ihr echt seid. Und diese Selbstprüfung ist für manche Seele, die so im christlichen Bereich mitschwimmt und mitläuft, etwas ganz Notwendiges und Heilsames. Wache auf, der du schläfst, der du im geistlichen Tod bist, der du dich selber betrügst, wenn du meinst, du seist schon Christ und in Wirklichkeit stimmt dein Leben und dein Herz nicht damit überein. Es ist noch Zeit, ernst zu machen, echt zu werden. Wisst ihr, die große Not von solchen Menschen ist oft, dass sie ein zwiespältiges Herz haben. Sie möchten schon gerne mit Gott gehen und Frieden mit Gott haben, aber sie möchten auch noch sündigen und die Begierden und Genüsse der Welt mitnehmen. Und dann ist das Herz zweigeteilt. Und solch ein zweigeteiltes Herz, das findet keinen Frieden. Und es findet auch so lange nicht Vergebung bei Gott, bis man wirklich bereit ist, die Sünde und den Genuss der weltlichen Begierden zu lassen und ganze Sache macht mit dem Herrn Jesus Christus. Ja? Wir können dem Herrn nicht halb angehören. Wir können dem Herrn nicht nur einen Teil unseres Lebens ausliefern. Wir müssen ihm alles ausliefern. Und wir müssen mit der Schuld und Sünde unseres Lebens brechen, wenn wir durchdringen wollen zum ewigen Leben. Das ist der Preis. Anders geht es nicht. Christus bringt uns ins Licht. Er macht uns zu Licht, wenn wir ihm es nur zulassen, wenn wir ihm unser Leben ganz ausliefern. Und dazu möchte ich auch Mut machen. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ja, wir leben auch in einer Zeit, die gefährlich ist, in der viele Fallstricke uns letztlich in die Sünde und in verkehrte Dinge hineinziehen wollen. Deshalb müssen wir sorgfältig wandeln. Wenn etwas Heikles ist in der Berufsarbeit, wenn man weiß, ein Fehler kann vielleicht eine Maschine kaputt machen, dann passt man sehr auf. Ja? Dann arbeitet man besonders sorgsam. Und so sollten wir auch umgehen mit unserem Lebenswandel in einer Zeit, wo viele Fallstricke eingebaut sind im Alltag, von der Welt um uns herum. Wir sollen weise sein. Wir sollen das Wesentliche Gottes erkennen und uns nicht verstricken lassen in die Sünden dieser Welt. Wir sollen die Zeit auskaufen, die gelegene Zeit. Das gilt vor allen Dingen eben auch für den Dienst für den Herrn. Noch haben wir die Freiheit, uns zu versammeln, das Evangelium zu verkündigen, Traktate zu verteilen, die Botschaft weiterzusagen. Wie lange noch, das wissen wir nicht. Ja? Kauf die Zeit aus, das bedeutet, dass wir wirklich auch unsere Zeit für das Wesentliche nutzen. Es gibt auch manche Christen, die verplempern ihre Zeit mit einem sinnlosen Drehen um ihre eigenen Freizeitvergnügungen. Es gibt manche Hobbys, die sind nicht an und für sich Sünde. Aber jeder Christ, der wirklich dem Herrn nachfolgen will, muss sich doch fragen, wofür setze ich meine kostbare Zeit ein? Ja? Ich sollte sie zuallererst einsetzen für den Dienst, für den Herrn, für das Zeugnis des Evangeliums. Und dann ist immer noch Zeit und Gelegenheit, wo Gott uns mal Ruhe und Entspannung schenkt. Auch wenn wir dem anderen nachjagen, dann werden wir vielleicht feststellen, dass wir viel kostbare Zeit verschwendet haben. Und dann geht es weiter: und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ja, Paulus zeigt hier auch jede Art von Berauschung, wo wir den Alltag vergessen mit irgendwelchen Arten von berauschenden Mitteln. Das ist Ausschweifung, das ist etwas sich gehen lassen, das ist das ganze Gegenteil von wirklicher Nachfolge, das passt nicht zu einem gläubigen Christen, sondern wir dürfen voll Geistes werden, wir dürfen uns erfüllen lassen von dem Heiligen Geist Gottes, der uns die ewigen Dinge, die geistlichen Dinge groß macht. Schaut, unser Leben ist in einem Spannungsfeld als Christen. Ja? Auf der einen Seite sind diese himmlischen Berufungen, der Priesterdienst, der Herr im Himmel, der seine Herrlichkeit uns zeigen will, wie es auch im ersten Teil des Epheserbriefes aufleuchtet. Und auf der anderen Seite sind die irdischen Begierden, die sündigen Alltagsgeschäfte und Verrichtungen, wo wir verkehrt handeln, wo wir in der Sünde leben, unsere eigenwilligen Dinge machen, ja. Und letztlich ist es so wichtig, dass wir immer mehr eigentlich uns in diesen himmlischen Bereich der Gemeinschaft mit dem Herrn hineinziehen lassen vom Heiligen Geist. Und dass wir letztlich lernen, unseren Alltag wirklich gottgemäß und heilig auszugestalten. Ja, so, dass der Herr selber durch uns wirken kann und ein Zeugnis aus uns machen kann. Und dass wir nicht mehr eigene, sündige, eigensüchtige Wege gehen. Und deswegen werdet voll Geistes und dann redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Da ist also auch die Gemeinschaft der Gemeinde angesprochen. Ja, dass wir wirklich einander ermuntern sollen, auch mit geistlichen Liedern. Dass wir den Herrn anbeten in unseren Herzen. Dass wir Dank sagen alle Zeit. Das ist auch so ein Thema. Als Christen haben wir eigentlich unendlich viel Grund zu danken. Wir tun das viel zu wenig. Wir jammern in der Praxis recht oft über diese Schwierigkeit und jene Sache. Und schaut mal, da müssen wir auch aufpassen. Ja. Es gibt sicher mancherlei Lasten und Sorgen und Dinge, die uns Not machen. Aber die Bibel sagt uns, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Anliegen mit Bitten und Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und da steht auch mit Danksagen. Ja. Warum denn Danksagen? Weil wir wissen dürfen, Gott, unser himmlischer Vater, sorgt doch schon längst für uns. Er hat doch schon längst unsere Nöte bedacht und er hat auch schon eine Lösung für unsere Nöte. Das darf ein Christ wissen. Und deswegen darf er mitten in bedrückenden Schwierigkeiten trotzdem innerlich ruhig sein, dankbar sein, ja sogar froh sein. Seid froh in dem Herrn alle Zeit. Ja? Das hat auch jemand gesagt, der aus dem Gefängnis geschrieben hat. Das war also auch nicht nur ein frommer Spruch. Ja? Also das sind Dinge, wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich die Perspektive richtig sehen. Mir geht das selber auch manchmal so, dass die Widrigkeiten des Alltags einem immer größer werden und immer wichtiger vor Augen stehen und man eigentlich das Allerwichtigste, nämlich dass wir begnadigte Kinder Gottes sind, denen Gott so viel Segen, so viel Frieden, Gutes geschenkt hat, dass man das ganz aus dem Auge verliert. Ja? Wir sind undankbare Geschöpfe. Ne? Wir haben eine sehr seltsame Wahrnehmung. Ja? Das müssen wir immer wieder korrigieren lassen und dürfen ganz bewusst Gott, dem Vater, Dank für alles sagen, auch für die Lasten und Schwierigkeiten. Auch für den Ehepartner, mit dem man Mühe hat, für die Kinder, die einem vielleicht schwere Sorgen machen. Ja? Dank sagen. Dank sagen dem Vater für alles. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir Christen lernen, von Herzen dankbare Menschen zu sein. Das strahlt auch aus, das ist auch ein Zeugnis. Ja? Dass man nicht murrt und jammert wie alle anderen. Ja? Alle jammern, alle murren. Ja? Wenn man so rumguckt in der Welt, ja? Die Angestellten schimpfen über ihren Chef. Ja? Machen wir da mit? Als Christen können wir da nicht mitmachen, oder? Aber ganz gewiss nicht. Da kommen wir noch drauf. Ja, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Auch so eine Sache. Auch in der Gemeinde ist es manchmal so, jeder möchte gerne die erste Geige spielen und besonders wichtig sein, eine besondere Ehrenstellung haben. Aber die Bibel sagt etwas anderes, ordnet euch einander unter. Seid bereit, den anderen höher zu achten als euch selbst. Ja? Auch von dem anderen Mahnung und Korrektur anzunehmen. Und es gilt auch zum Beispiel, dass ein Prediger vielleicht von irgendeiner Schwester sich etwas sagen lassen darf, ja, die ihm etwas Geistliches zu sagen hat. Gar kein Thema, selbstverständlich. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Ja. Wir dürfen alle miteinander sehen, Gott möchte vielleicht den Bruder, die Schwester gebrauchen, um mir etwas Mahnendes zu sagen. Und da will ich doch ernsthaft hinhören und nicht einfach das vom Tisch wischen. Das sollte also das Verhältnis der Gläubigen untereinander sein. Das sollten die Regeln sein, die unser Alltagsleben prägen, damit wir ein Leben führen können, in dem das Licht Gottes leuchten kann in der Finsternis, nämlich unter den Menschen, die Gott nicht kennen. Und das sollte uns wirklich anspornen. Ich denke, jeder von uns kann sich da prüfen und jeder von uns, mich eingeschlossen, das will ich ganz ausdrücklich sagen, hat da seine Gebete, wo er sagen muss, Herr, da fehlt es bei mir. Da möchte ich doch wirklich Dinge ablegen und lernen, mehr dein Licht auch auszubreiten unter der Finsternis dieser Welt, unter den Menschen. Ja, und nun bin ich an einem wichtigen Abschnitt angekommen. Wir sind noch längst nicht zu Ende, sondern Paulus kommt jetzt noch auf die Ehe zu sprechen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebiet. Ein Gebiet, wo wir auch gerufen sind, Gott zu ehren. Ein Gebiet übrigens auch, was sehr viel zu tun hat mit der geistlichen Gesundheit und Stärke einer Gemeinde. Denn die Gemeinde Gottes ist nur so gesund und so stark, wie auch die Ehen gesund und stark sind. Ich denke, das ist jedem klar, der mal da so ein bisschen bewusst Erfahrung in dem Gebiet hat. Ja? Ehe und Familie ist der Grundbaustein nicht nur der menschlichen Gesellschaft, sondern auch der Gemeinde Gottes. Und deswegen ist es, denke ich, auch in dem Sinn zu sehen, Paulus möchte, dass die Gemeinde Christus verherrlicht, zu Christus gesund hinwächst. Und dazu ist es auch ganz wichtig, dass Mann und Frau als gläubige Christen ihren Platz vor Gott erkennen und auch erkennen, wie ihre Ehe sich in Gottes Ratschlüsse einfügt. Und gerade dieser Aspekt ist in dem Abschnitt im Epheserbrief sehr stark vertreten. Ja, ich möchte also diesen Epheser 5 ab Vers 22 mit uns lesen, diesen Abschnitt über die Ehe und Familie. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Erst einmal soweit. Ich habe es vorher schon gesagt, die Ehe ist eine Einrichtung Gottes aus dem Paradies. Es ist die älteste Ordnung Gottes überhaupt, die gleich bei der Erschaffung, eigentlich schon vor der Erschaffung der Menschen, angedeutet wurde. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Seid fruchtbar und mehret euch. Also auch schon die Familie ist schon ganz von Anfang an Gottes Gedanke. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eine Grundordnung Gottes, die geheiligt ist und die in den Augen Gottes einen vollkommenen Bestand hat, völlig unabhängig davon, was Menschen denken und wie Menschen sie kaputt machen wollen, missachten oder mit Füßen treten. Die Ehe ist eine Ordnung Gottes. Und Gott hat diese Einheit von Mann und Frau von vornherein in einer wunderbaren Weise auch geordnet. Diese Ordnung aber ist in der heutigen Zeit zum Ärgernis geworden. Dieser erste Satz, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, der bringt bei vielen heutigen modernen Frauen, leider auch bei manchen Christinnen, schon das Blut in Wallung. Ja, das ist heute nicht mehr gefragt. Wie gesagt, Unterordnung ist überhaupt schon etwas Anstößiges in den Augen der heutigen Menschen. Und die Frau dem Mann sich unterordnen, das ist ja anstößig, das ist ja unmodern. Heute macht man das nicht mehr. Tatsächlich, heute macht man das auch nicht mehr. Ja. Aber heute gehen auch immer mehr Ehen kaputt. Vielleicht ist da sogar ein Zusammenhang dazwischen. Wie hat sich Gott das gedacht? Warum hat Gott es so gemacht? Er hat den Mann als das Haupt für die Frau gegeben. Was heißt nun Haupt? Derselbe Begriff wird für Christus gebraucht als das Haupt der Gemeinde. Es ist ganz klar, das Haupt ist derjenige, der leitet. Derjenige, der die Verantwortung trägt. Derjenige, der letztlich die Entscheidungen trifft in der Ehe und in der Familie, das ist nach Gottes Willen der Mann. Ja? Und nicht die Frau. Sondern die Frau ist dem Mann gegeben als Gehilfin, zugeordnet als ein Gegenüber, das um ihn sei, das ihm hilft und ihn unterstützt in seinen Aufgaben. Auch das in den Augen des heutigen emanzipierten Zeitgeistes ein Ärgernis. Aber im Grunde eine ganz wunderbare Berufung, eine Berufung, die eigentlich für Nachfolger Jesu Christi kein Anstoß sein sollte. Denn wir haben einen Herrn, der ausdrücklich gesagt hat, als der Herr von Himmel und Erde, der Sohn des Menschen ist nicht auf die Erde gekommen, damit er sich bedienen lasse, sondern um zu dienen und sein Leben zum Lösegeld zu geben für viele. Also unser Herr hat ein Vorbild gegeben, indem er gedient hat. Wie ein geringer Sklave hat er sich geschürzt und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Ja, und wir? Ja, wir können doch nicht dienen, wir können doch nicht uns unterordnen. Gehilfe, was ist es schon? Paulus sagt, wir sind Gehilfen oder Mitarbeiter Gottes. Das war für Paulus eine Ehre, war nichts Erniedrigendes. Ja? Also, diese Ordnung ist heute angefochten, sie wird gar nicht mehr verstanden, aber es ist eine ewige Ordnung, eine göttliche Ordnung, es ist eine Segensordnung. Und wer diese Segensordnung verwirft, bringt letztlich Unsegen und Zerstörung in seine eigene Ehe und Familie. Wir werden gleich sehen, dass diese Ordnung auch etwas zu tun hat mit Jesus Christus und der Gemeinde. Aber zunächst einmal wollen wir einfach festhalten, Gott hat für das Leben der Menschen Ordnungen verfügt und geschaffen. Er hat zum Beispiel auch Obrigkeiten gegeben, denen wir uns unterordnen sollen. Das sagt die Bibel auch von uns Christen. Ja? So nicht einfach rebellisch sein können gegenüber den Anordnungen der Obrigkeit, sondern dort, wo sie Gottes Wort nicht widersprechen, sollen wir sie ganz klar befolgen. Ja? Das ist wichtig. Und Gott, der die oberste Autorität hat, er hat das Recht, Menschen in Autoritätspositionen einzusetzen. Das ist heute auch nicht mehr klar. Ja? Aber die Bibel sagt das ganz klar. Also in dem Moment, wo ich einen Diener Gottes, einen, der Gott, von Gott Autorität bekommen hat, ablehne, in dem Moment rebelliere ich gegen Gott selbst. Und das ist auch die Not, wenn die Unterordnung der Frau und die Hauptschaft des Mannes abgelehnt wird, dann ist es Rebellion gegen Gottes Ordnung mit allen zerstörerischen Folgen, die das hat. Gott hat es gut gemeint. Gott hat die Mann und Frau nämlich auch ganz unterschiedlich geschaffen. Wenn wir uns das mal ansehen, dann ist der Mann letztlich geschaffen für sein Hauptsein, indem er zum Beispiel ein Stück normalerweise derjenige ist, der nüchterner ist, der mehr auch wirklich, sagen wir mal, Distanz zu seinen Gefühlen hat und sachbestimmte, von Emotionen freie Entscheidungen treffen kann, der gewisse Belastungen besser tragen kann, der in der Lage ist, ja, ein Stück klarer und nüchterner Situationen auch einzuschätzen und diese Dinge zusammen auch mit seiner körperlichen Kraft und dem allem machen ihn im Grund fähig, seinen Auftrag zu erfüllen, Ernährer der Familie zu sein, Beschützer der Familie und die Verantwortung zu tragen, auch gerade in vielen Aspekten des Alltags, die eben mit dem Kampf ums Dasein zu tun haben. Und im Grund, die Frau hat Gott weicher gemacht. Er hat sie mehr mit Gefühlen ausgestattet. Warum denn? Weil die Frau auch Mutter sein sollte. Weil sie Wärme und Liebe und Geborgenheit in einem Heim geben sollte, in dem Kinder geborgen und freudig aufwachsen sollen. So einfach ist das. Ja? Die Kinder brauchen einen Papa, der sagt, wo es lang geht und der sich auch nicht von Gefühlen überwältigen lässt. Und sie brauchen eine Mama, die warm ist und gefühlvoll und mitfühlend. Ja, deswegen kommen die Kinder auch meistens immer zuerst zur Mama, wenn irgendwo was wehgetan hat oder wenn was schwierig ist. Ja. Das hat alles seinen göttlichen Sinn. Ja. Die Frau ist wunderbar ausgestattet dafür, gefühlsmäßige Geborgenheit, Wärme, Nähe, Verständnis zu geben. Ja. Aber sie hat ihre Schwachpunkte, zum Beispiel dort, wenn es gilt, in kritischen Situationen kühlen Kopf zu behalten und nüchtern Dinge zu behandeln, die vielleicht emotional belastend sind. Ja. Und da soll der Mann sie ergänzen. Er entlastet auch. Er nimmt die Sorge ums Dasein und viele Dinge der Frau ab und er trägt die Verantwortung für das Ganze vor Gott. Das ist eine Aufgabe, um die im Grund die Frauen die Männer nicht beneiden sollten. Wenn sie das geistlich sehen, dann haben die Männer in einer Weise das schwierigere Teil bekommen. Ja. Aber diese Dinge sind heute einfach letztlich von dem Geist des Satans, der ja der Rebell an sich ist, vergiftet und verfälscht. In der heutigen Welt gilt man als rückständig, wenn man die Unterordnung der Frau und ihre Aufgabe im Haus, in der Familie, in der Kindererziehung betont. Ja. Da werden die Leute ganz aggressiv. Ja. Das können sie nicht mehr hören. Und das kommt daher, weil der Satan in dieser heutigen letzten Zeit systematisch darauf aus ist, die Familien zu zerstören. Der Satan zieht sich Kinder heran, die ungeborgen sind, die möglichst schon, wir sehen das jetzt, ja, im kleinsten Alter in die kollektive Krippe kommen, wo irgendwelche sozialistische Erzieher ihnen dann ganz andere Dinge beibringen als biblische Werte. Ja. Da steckt ein Stück System dahinter. Ja. Und der Feind zerstört systematisch die Ehe, indem er die homosexuellen Ehe gleichberechtigt daneben stellt, genauso wie indem er die Scheidung völlig leicht gemacht hat. Ja. Ich denke, dass manchmal auf der einen Seite will der Staat verbieten, dass man Kinder körperlich züchtigt und hält es für ein Schwerverbrechen, aber wie Kinder zerbrochen und geschädigt werden durch geschiedene Ehen, ja, das ist ein viel größeres Verbrechen, das ist für die Kinder viel schmerzhafter, als irgendwie, wenn sie mal da eins auf den Popo bekommen. Ja. Aber wisst ihr, da werden die Werte umgekehrt und es wird letztlich die schleichende Zerstörung von Gottes Ordnungen betrieben. Nur wir Christen, wir Gläubigen, sollten uns davon nicht beeinflussen lassen. In der Gemeinde gelten weiterhin Gottes Werte, auch wenn sie in der Welt zu ihrem eigenen Schaden verworfen sind. Und da müssen wir Klartext reden. Ja. Die Unterordnung der Frau ist letztlich die Unterordnung unter Christus. Und eine Frau, die sagt, ich ordne mich meinem Mann nicht unter, als gläubige Frau, die sagt, ich ordne mich Christus nicht unter. Das sagt Paulus hier ganz klar. Ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Ja? Also Gott hat den Mann eingesetzt als Leiter und wenn ich sage, meinen Mann erkenne ich als Leiter nicht an, dann habe ich ein Problem mit Gott. Ja? Und der Punkt ist nicht, dass wir Männer so genial und in allem vollkommen begabt wären für unsere Aufgabe. Ich möchte das für mich selber ganz deutlich bekennen, dass ich die Schwächen meines Hauptseins immer wieder erkenne. Wir haben 10 Kinder. Ich habe viel Gelegenheit, meine Schwächen zu zeigen. Ja. Und ich sehe die Verantwortung, ich sehe das Versagen und trotzdem hat Gott mich auf diese Stelle gestellt und nicht meine Frau. Ja. Und ich darf mit Gottes Hilfe in aller Schwachheit versuchen, diesen Dienst zu tun. Denn Hauptsein im biblischen Sinn ist keine Herrscherstellung, kein Pascha sein, sondern es ist ein Dienen. Ja? Ein Dienen, das mit Opfer und Selbstverleugnung zu tun hat, wenn es richtig getan wird. Da kommen wir gleich drauf. Ja? Das ist nämlich genauso, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Und das nimmt eigentlich dieser biblischen Hauptschaft jede Härte und Bosheit, die die Welt dahinter vermutet. Ja, wenn das richtig läuft, dann ist es eine wunderbare Ergänzung zweier unterschiedlich begabter Menschen, die zusammen eine wunderbare Einheit bilden, in der Kinder herrlich geborgen aufwachsen sollen. Das ist eigentlich Gottes Gedanke. Wir verwirklichen ihn nur unvollkommen. Aber je mehr wir wirklich in Gottes Ordnungen bleiben und ein bewusstes Ja zu Gottes Ordnungen haben, desto größer ist der Segen Gottes. Also, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Retter, Bewahrer, Erhalter, genau das sollte der Mann auch für die Familie sein. Ja? Ein Bewahrer, ein Schützer, ein Erhalter, einer, der Fürsorge betreibt. Das ist nämlich die Aufgabe von uns Männern, dafür zu sorgen, dass die Dinge in der Familie richtig geordnet sind vor Gott. Haupt heißt auch, dass der Mann der Priester in der Familie ist. Dass der Mann derjenige ist, der nach irgend Möglichkeit die Andachten hält, bei Tisch betet, den Kindern das Wort Gottes erzählt und sie belehrt. Das ist zwar hart, manchmal vom beruflichen Alltag und den Pflichten her, manchmal auch nicht immer so 100% zu erfüllen, aber eigentlich ist es Aufgabe des Mannes, der geistliche Leiter in den Familien zu sein. Auch eine Not, ja, dass oftmals die Männer geistlich ein Stück passiv sind heutzutage, dass sie Mitläufer sind, anstatt vorne dran zu stehen, wie es eigentlich sein sollte, dass sie nicht vorangehen in der Nachfolge, sondern das Vorangehen manchmal ihren Frauen überlassen. Das ist verkehrt, das sollte nicht so sein. Der Mann hat die Aufgabe, für die Familie zu beten, der Mann hat die Aufgabe, die Kinder zu erziehen. Zuallererst ist es Verantwortung des Mannes. Natürlich, die Frau hat da eine ganz wichtige Rolle, aber der Mann sollte die Leitlinien geben und hat die Verantwortung vor Gott. Und der Mann sollte auch geistlich die Initiative ergreifen, auch was zum Beispiel den Dienst in der Gemeinde angeht. Da ist er gefordert, herausgefordert in besonderer Weise und sollte auch diese Verantwortung wahrnehmen. Und die Frau sollte ihn darin auch unterstützen und freigeben für Dienste in der Gemeinde. Ja. So hat sich das Gott gedacht. Und in dem Ganzen soll Liebe herrschen, nicht Machtspiele. Ja? Das macht die Welt da draus, ja? Und das macht das Fleisch da draus. Ja? Alle wollen wir gerne Macht und Einfluss haben dem Fleisch nach, aber dort, wo Christus wirklich regiert, dort regiert die Liebe Christi, die nicht das Ihre sucht, sondern das des Anderen. Wollen wir darüber nochmal etwas lesen, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ja, Paulus sagt hier ein Geheimnis. Er deutet an, dass Gott bei der Erschaffung von Mann und Frau, indem er auch den Mann zum Haupt machte und die Frau zur Gehilfin, dass Gott vor seinen Augen bereits Christus und die Gemeinde hat. Und er hat gesagt, der Mann ist ein Schattenbild, ein Abbild auf Christus, und die Frau ist ein Abbild auf die Gemeinde. Auch deshalb, dass die Frauen sich unterordnen sollen. Auch deshalb solche Ordnungen wie die Kopfbedeckung oder das Schweigen der Frau, weil die Frau einfach eine zeugnishafte Aufgabe hat, in der Unterordnung unter den Mann letztlich die Unterordnung der Gemeinde unter die Herrschaft Jesu Christi, ihres Hauptes und Herrn, zu bezeugen. Ja? Also das sind so Gedanken, die Paulus hier andeutet, die er hier aufzeigt. Das ist ein Geheimnis. Ja, letztlich der Mann hat diese Vorrangstellung, um Christus zu verherrlichen. Und die Frau hat die Stellung der Unterordnung auch, um Christus zu verherrlichen. Ja. und um Gottes Plan mit Christus und der Gemeinde zu bezeugen und auszuleben. Das sind Geheimnisse, aber es kann vielleicht auch den Schwestern helfen, einfach den Sinn ihrer Unterordnung tiefer zu verstehen. Denn Gott will nicht, dass wir uns bloß blind in zähneknirschendem Gehorsam in solche Ordnungen fügen, sondern dass wir sie verstehen, dass wir sie bewusst, freudig ausleben. Das ist ein Zeugnis. Ja? Nicht nur allein das bloße sich fügen in eine solche Ordnung, sondern das bewusste Ausleben von ganzem Herzen. Und das kann der Herr schenken, wenn wir ihn wirklich darum bitten, wenn wir dieses Wort tiefer auf uns wirken lassen, darüber nachdenken und vor allem, wenn wir bereit sind zu sagen, Herr Jesus, ich will gehorchen, egal was es kostet. Ja. Es kostet dich immer dein Eigenleben, wenn du Christus nachfolgst und gehorchst. Ja. Das ist der Preis, ganz einfach, das Eigenleben, ja, den Eigenwillen. Den müssen wir dran geben, sonst wären wir keine frohen Christen, sonst können wir in keinem Bereich Gott verherrlichen und Gottes Willen tun. Geht nicht. Nur wenn wir unseren Eigenwillen in den Tod geben und bereit sind, wirklich Christus von Herzen zu dienen, dann kann auch die Ehe ein leuchtendes Zeugnis für den Herrn Jesus sein. Ihr Lieben, wo gibt es noch Ehen, wo wirklich Mann und Frau in wirklicher Harmonie zusammenleben? Auch im christlichen Bereich ist es selten geworden. Und zwar einfach deshalb, weil wir immer wieder unserem Eigenleben und unserem Eigenwillen Raum geben. Ja? Weil wir nicht bereit sind, wirklich zur Ehre Gottes unser Eigenwillen zurückzustellen. Und da möchte ich auch Mut machen, wenn wir wirklich dem Herrn verherrlichen wollen mit unserem Alltagsleben, auch in unseren Ehen, dann bedeutet es zu sterben. Und zwar zuallererst für die Männer. Ja? Denn hingebende Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, das ist eine Anforderung, die ist gewaltig, ja? Die überfordert jeden Mann, ganz klar. Ja? Das geht sowieso nur in der Kraft Gottes. Das bedeutet, dass wir eben unsere Bequemlichkeit zurückstellen. Die Männer heute sind nicht mehr die herrschenden Paschas, sondern die Männer heute sind diejenigen, die sich von ihrer Verantwortung verabschieden, sich vor den Fernseher oder vor irgendeine Spielekiste setzen und die ihre eigenen Spielchen betreiben. Ja? Und dann soll mal die Frau sich um die Kinder kümmern und die ganzen anderen Sachen, das kann die Frau auch noch machen. Hauptsache, ich habe mein Vergnügen. Und die Gemeinde, da sind solche Männer dann auch oft passiv und abgemeldet. Und das ist heute die Hauptproblematik, dass Männer nicht mehr Mut haben, Verantwortung zu nehmen, übernehmen, auf eine geistliche Weise Autorität auszuüben, vorwärts zu gehen. Ja? Und die Gefahr bei den Frauen ist, da versucht der Teufel sie anzureizen, dass sie eben aus der Stellung der Unterordnung raustreten, dass sie dominant sind, dass sie ihre Männer regieren, ihre Familien regieren, die Gemeinden vielleicht auch noch regieren. Ja? Das sind die Gefahren der heutigen Zeit. Ja, und deswegen sagt der Herr auch hier in seinem wunderbaren Wort jedem das, was ihm schwerfällt. Ja? Den Frauen sagt er, ordnet euch unter, und den Männern sagt er, liebt mit Hingabe. Ja? Das ist das, was uns schwerfällt. Aber Gott weiß, was gut ist für unsere Ehen und Familien. Ja? Und wenn die Kinder sehen, dass Vater und Mutter eins sind in Liebe, dann werden auch die Kinder ganz anders für den Herrn Jesus gewonnen werden können und ganz anders auch einfach Gottes Ordnungen bejahen können, wenn sie sehen, wie sie ausgelebt werden in ihrem engsten Familienkreis. Und ich denke, das ist auch noch wichtig, wollen wir zum Abschnitt schon auch noch lesen, nämlich die Kindererziehung, Kapitel 6. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, ich sage das als ein Kind der antiautoritären Bewegung, als ein wüster Rebell, der mit 13 Jahren Marx und Freud gelesen hat und seinen Vater nicht mehr geachtet hat und sich überhaupt nicht mehr untergeordnet hat, weder Lehrer noch Vater. Ja, also das nur zum Hintergrund. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass Unterordnung der Kinder, Gehorsam der Kinder etwas so Wichtiges und Lebensnotwendiges ist. Ja? Wisst ihr, das Problem ist nämlich, Gott hat sich das so gedacht, dass die Kinder wachsen und reifen und stabile, erwachsene Menschen werden indem sie ihre Eltern sich als Vorbild nehmen und sich ihren Eltern so lange unterordnen, bis sie selber reif sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja? Und heute sagt der Teufel den Kindern mit 11, 12 Jahren, deine Alten, die sind out, die blicken nicht durch, die sind auf dem falschen Weg, mach du selber dein Ding, du bist selber klug, du kannst es selber ausprobieren und wissen, was gut ist für dich. Ja? Und das ist der Trick, ja? Denn natürlich, die jungen Menschen wissen das nicht. Ja? Die wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Da sagen die, ja, du hast noch keinen Freund, probier das doch mal aus, ist ganz toll. Ja? Genauso wie der Teufel der Eva gesagt hat, ja, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du Gut und Böse erkennen. Er hat aber nicht dazu gesagt, dass sie dann stirbt und dass sie dann verloren ist und Sünderin geworden ist. Ja? Er hat nur die halbe Wahrheit gesagt. Im Grunde war es gar keine Wahrheit. Und so macht es der Teufel mit den jungen Menschen. Er lockt sie aus der Unterordnung. Solange sie schutzlos sind, solange sie nicht selber klar sehen, was die Folgen sind, verlockt er sie, Dinge zu tun, und die Warnungen der Eltern werden in den Wind geschlagen. Und das ist auch eine teuflische Zerstörung göttlicher guter Ordnung. Die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen. Sie müssen lernen durch Identifikation, durch Nachahmung, bis sie selber reif genug sind. Und dann können sie wirklich vielleicht auch mal Sachen anders machen als ihre Eltern. Ja? Wenn sie urteilsfähig geworden sind, aber nicht mit 14 und 16. Ja? Also das ist der Punkt. Gott weiß, warum er das gegeben hat. Es ist auch eine Segensordnung, deswegen steht auch eine Segensverheißung dahinter. Ja? Wenn die Kinder sich ihren Eltern unterordnen, sie ehren und achten. Und das wird bis in die Schulbücher hinein, bis in den Unterricht hinein systematisch zerstört und kaputt gemacht. Was in Schulbüchern zum Teil über Väter drin steht, das müssen sich für uns Väter mal angucken. Ja? Ich habe mal so ein bisschen da geschaut, wie die Kinder da verhetzt werden. Ja? Väter werden fast nur als Trottel dargestellt, ja? Als solche, die es nicht so richtig blicken. Ja? Und das ist ja Absicht. Da steckt ja ein Plan dahinter. Man will den Respekt vor den Eltern bei den Kindern zerstören. Und gleichzeitig die irregeführten Lehrer seufzen und ächzen, dass die Kinder ihnen natürlich auch keinen Respekt mehr entgegenbringen. Ja? Das ist dann wieder schlecht. Ja? Aber versteht ihr, das wird ja alles hervorgehoben und hervorgebracht durch eine verfehlte Propaganda, die die Werte Gottes missachtet und zerstört. Ja? Aber die Bibel sagt es ganz klar, die Kinder sollen den Eltern gehorchen, so lernen sie, so reifen sie zu gesunden, stabilen Persönlichkeiten. Und das habe ich am eigenen Leib gemerkt, dass ich mit 28 Jahren noch nicht fähig war, wirklich zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, weil ich meinem Vater, der sehr fleißig und arbeitsam war, verweigert habe, ihn nachzuahmen und ihn zu ehren. Ja? Und da habe ich Buße drüber tun dürfen. Und dann hat Gott auch meine Verfehlungen und Schwächen im Arbeitsleben weggenommen. Ja? Und ich durfte ein Stück reifen. Aber erst nachdem ich Buße getan habe über der Rebellion gegen meine Eltern. Ja? Und so sind es göttliche Ordnungen, die missachten wir nicht ungestraft. Das ist auch wichtig, weil das, denke ich, auch jedes christliche Kind macht, dass wir unser Verhältnis zu unseren Eltern in Ordnung bringen. Ihr lieben Mütter und Väter, wenn ihr wollt, dass eure Eltern, dass eure Kinder euch gehorchen, dann bringt euer Verhältnis zu euren Eltern vor Gott in Ordnung. Sonst habt ihr keine Vollmacht den Kindern gegenüber. Ja, muss man auch mal sagen. Ja? Wir können nicht unsere eigenen Eltern missachtet haben und dann wollen wir von unseren Kindern verlangen, dass sie uns respektieren. Ja? Da gilt das Gesetz von Saat und Ernte vor Gott. Ja? Irret euch nicht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja? Also von daher ist es ganz wichtig, auch noch vielleicht im fortgeschrittenen Alter, vielleicht auch vor Gott, wenn die Eltern schon heimgegangen sind, über die Dinge ganz klar Buße zu tun, wo wir sie missachtet haben, wo wir ihren den schuldigen Gehorsam verweigert haben. Und dann haben wir vielleicht, dann haben wir auch Vollmacht und gesunde geistliche Autorität im Umgang mit unseren Kindern. Es ist Lieblosigkeit, wenn wir unsere Kinder nicht züchtigen und nicht zum Gehorsam anhalten. Das sagen uns die Sprüche. Und die Sprüche sind Gottes Wort. Ja? Die sind wesentlich aktueller und wesentlich länger gültig als die heutigen Gesetzgebungen oder die heutigen Lehren der Psychologen. Die Psychologen übrigens, wenn man das mal studiert, was die Burschen, ja, bezahlte Erziehungsexperten, meistens selber geschieden oder haben keine Kinder oder haben ihre Kinder, also da gibt es Sachen, das glaubt man gar nicht. Pestalozzi, der große Meister der Erzieher, von dem wird erzählt, dass er seine 5 Kinder praktisch verstoßen hat und weggebracht hat in eine Einrichtung, damit er besser pädagogische Bücher schreiben kann. Ihr Lieben, wenn wir solchen Leuten glauben, ja, dann sind wir ja total vernagelt. Ja. Glauben wir lieber der Bibel die Weisheiten, die die Bibel über Erziehung, über Kindererziehung sagt, die sind ewig. Ja? Und die sind auch heute gültig. Und ich kann das nur jedem Vater und jeder Mutter raten, studiert das Buch der Sprüche. Ja, da stehen viele Dinge drin. Da geht es auch nicht nur um Züchtigung. Das, was die Bibel unter Erziehung versteht, ist erstens Unterweisung, Belehrung über die Ratschlüsse Gottes. Zweitens Ermahnung, dass wir nämlich zu den Herzen der Kinder reden und ihnen vorstellen, was richtig und falsch ist. Korrektur. Und dann kommt an einem Punkt auch Disziplinierung und körperliche Züchtigung mit hinein. Ja? Aber das ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist eigentlich Unterweisung durch Vorbild und Belehrung. Und wer hat die Hauptverantwortung? Wir Väter. Ja? Die Mütter sind ganz wichtig, aber die Väter haben die Verantwortung. Ja? Das ist hart, aber wir sollten sie auch wahrnehmen. Im Gespräch und Gebet mit unseren Frauen über die Erziehung reden, unsere Verantwortung wahrnehmen und dafür sorgen, dass unsere Kinder gehorsame, stabile Kinder sind, die auch noch Respekt kennen vor Erwachsenen und die Furcht Gottes in ihrem Herzen eingepflanzt haben. Das möchte ich doch auch noch mit uns lesen als Ermutigung 1. Mose, was Gott über Abraham sagt. Das ist nämlich auch an uns Väter gesagt. 1. Mose 18, da redet Gott etwas über Abraham, Vers 19, das gilt auch uns. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Ja? Also Abraham hatte den Auftrag, seinen Kindern, seinem Haus zu gebieten, voranzugehen, zu lehren, klar zu sagen, was Josua später auch gesagt hat. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und wo diese Einstellung da ist, da schenkt Gott auch seinen Segen dazu. Bei allen Unvollkommenheiten. Ja? Ich bin kein perfekter Vater, das weiß ich ganz genau. Ja? Aber das möchte ich mit Gottes Hilfe doch tun, dass ich vorangehe, die Kinder unterweise und auch diszipliniere, damit sie Gott fürchten und damit einmal auch meine Kinder dem Herrn dienen und für den Herrn Jesus leben. Und das sollte unser aller Anliegen sein. Dabei sollen wir aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen. Es gibt bei der Autoritätsausübung die Gefahr, willkürlich zu sein. Das ist das, was Kinder erbittert und erzürnt. Ja? Wenn man zum Beispiel ein Kind bevorzugt und weich behandelt und das andere hart behandelt. Oder wenn man in der einen Situation so ist, in der anderen so. Kinder haben da ein Empfinden dafür. Ja? Wir reagieren oft aus einer Situationsethik. Das eine Mal sind wir müde, dann lassen wir mal die Zurechtweisung, die eigentlich fällig wäre. Und das nächste Mal sind wir gerade eh schon ärgerlich. Dann fällt die Zurechtweisung 2 Spuren schärfer aus als nötig. Ja? Das ist unsere menschliche Schwäche. Aber wir sollen aufpassen, wir sollen die Kinder nicht reizen durch ungerechte, provozierende, überzogene Handlungen, sondern wir sollen sie aufziehen in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Ermahnung gehört auch dazu. Ja, wir laufen immer ganz gern aus dem Weg und ermahnen tut man nicht gerne. Ermahnungen hört man auch nicht gerne. Auch die Ältesten müssen uns ermahnen in der Gemeinde, das hört man auch nicht gerne. Ja. Aber genau das ist lebenswichtig. Und ein wirklich geistlicher Christ lässt sich etwas sagen. Jakobus, die Weisheit von oben, lässt sich etwas sagen. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das wollen wir doch auch berücksichtigen. Ich möchte zum Abschluss auch noch den Abschnitt über das Berufsleben lesen. Und dann sind wir für heute am Ende angekommen. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen den Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, es sei ein Sklave oder ein Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Also Gottes Wort hat auch etwas zu sagen über unser Berufsleben. Da sind wir ja auch ein Zeugnis in der Welt. Da Da sind wir auch gefordert, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und wir tun dies da auch erst einmal durch Gehorsam und Unterordnung. Das ist ja heute auch so eine Sache. Ja? Murren, halber Gehorsam, halber Ungehorsam, offener Ungehorsam im Arbeitsleben, sieht das sehr schwierig aus, was das Folgen angeht. Aber wir sollten solche sein, die von Herzen auch wirklich für unsere Chefs, für unsere Vorgesetzten arbeiten, nach ihren Anweisungen arbeiten und darin auch treu sind, dass wir es nicht nur äußerlich tun, sondern wirklich innerlich von Herzen, weil wir wissen, eigentlich ist unsere Arbeit für den Herrn Jesus. Das ist doch was Herrliches. Das machen wir uns gar nicht genug bewusst. Das bedeutet ja, der Herr Jesus wird einmal meine Treue, meine Sorgfalt, meine Opfer belohnen. Ja? Mein Chef erkennt es vielleicht gar nicht an, der schimpft mich vielleicht noch, ja? Aber der Lohn kommt letztlich von dem Herrn. Und das wird auch kein zeitlicher Lohn sein, den die Motten fressen, sondern das ist dann ein ewiger Lohn. Ja? Das ist noch etwas viel Kostbareres. Und Augendienerei, ne? Das ist so die bekannte Situation, wenn in der Fabrikhalle der Meister kommt, dann fangen alle an, ganz schnell zu arbeiten, und sobald er weg ist, dann werden die Werkzeuge weggelegt und dann nimmt man die Zeitung vor, ja, und arbeitet nichts mehr. Ja. Aber unser Meister und unser Herr ist immer gegenwärtig. Deswegen können wir so nicht handeln. Ja. Das ist Augendienerei, dass man bloß Eifer und Arbeitsamkeit vorspielt. So sollten es bei uns nicht sein. Wir sollen den Willen Gottes von Herzen tun. Das können wir uns insgesamt merken. Das ist eine ganz wichtige Lebensregel. Den Willen Gottes von Herzen tun. Und dasselbe gilt auch, wenn wir Vorgesetzte sind, dass wir sanftmütig sind, dass wir unsere Autorität nicht missbrauchen. Ja, so wie als Männer wir unsere Autorität nicht missbrauchen dürfen, wie die Ältesten in der Gemeinde sie nicht missbrauchen dürfen. Es ist immer delegierte, empfangene Autorität von dem höchsten Gott. Und da ist jede menschliche Willkür ausgeschlossen. Ja, nun will ich zum Schluss kommen. Wir haben gesehen, dass das Bibelwort sehr praktisch ist. Dass es dem Herrn wichtig ist, wie unser Alltagsleben aussieht. Ob unser Zeugnis, unser gelebtes Zeugnis befleckt ist von hässlichen Sündenflecken. Von Dingen, die letztlich unser Leben für die ungläubigen Menschen um uns herum anstößig machen, stinkend machen. Wo sie letztlich mit einer gewissen Enttäuschung sagen, na, die sind auch nicht besser wie wir, die sind auch nicht, leben auch nicht irgendwo anders. Wisst ihr, interessanterweise, ungläubige Menschen, die Spötter sind und fern von Gott sind, die haben ein recht gutes Gespür dafür, was ein Christ tun sollte und was nicht. Interessant, besser als viele Christen. Ja? Die wissen ganz genau, wie sich ein Gläubiger verhalten sollte. Ja? Und manchmal ist man dann beschämt, wenn sie einem sagen, ja, das hätte ich aber nicht erwartet, dass du als Christ sowas machst. Ja? Haben sie recht. Ja? Also dieses Zeugnis vor der Welt, das ist dem Herrn Jesus wichtig. Aber letztlich sollten wir ja nicht um der Menschen willen richtig handeln, die uns sehen, sondern um des Herrn Jesus willen, der uns beständig sieht. Ja? Wenn wir den Herrn alle Zeit vor Augen haben, so sagt es David, ja, dann wird unser Weg auch ein Weg sein, wo das Licht Gottes drauf leuchten kann, wo wir mehr und mehr diese Wesenseigenschaften des Herrn Jesus selber auch widerspiegeln lernen. Sanftmut, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Unterordnung, Bereitschaft zu dienen, nicht zu herrschen, zu dienen. Diese Dinge möchte der Herr Jesus in unserem Leben wirken. Und wenn wir unser Leben ihm wirklich hingeben und auch offen bekennen, wo wir davon abgewichen sind, das war ja jetzt wie so ein Spiegel auch für unser Alltagsleben. Ich hoffe, wir haben an uns selber gedacht und halten uns persönlich diesen Spiegel vor. Und wenn wir dann Dinge sehen, die den Herrn betrüben, dürfen wir zu ihm kommen, sie bekennen, den Herrn bitten, Herr, reinige mich und verändere mich da und gib mir die Kraft, zu deiner Ehre im Alltag zu leben. Ja, ich möchte zum Abschluss noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir, ja, dass du in deinem Wort liebevoll zu uns redest, dass du uns deine Liebe, deine Erlösung, deine Gnade vor Augen führst, um uns daran zu erinnern, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die mit dieser Liebe, mit dieser Gnade, mit diesem wunderbaren Licht, das du bist, nicht vereinbar sind, nicht übereinstimmen, die dich betrüben, die unser Leben beflecken, unser Zeugnis auch vor den Menschen beflecken. Herr, und du weißt, wo jeder von uns da steht, und möchte einfach auch bitten, wir wollen bitten, dass du zu unseren Herzen redest, dass du uns wirklich innerlich auch hineinführst in eine Reinigung, dass du uns bereit machst, deine Wege mitzugehen, auch wenn es Wege der Selbstverleugnung sind, Wege, in denen wir unser Eigenleben verlieren, anstatt unsere Wünsche zu erfüllen. Herr, mach uns dazu bereit und schenk uns Vertiefung unseres Lebens mit dir, unserer Gemeinschaft mit dir, dass wir doch wirklich auch dieser Welt gegenüber, die untergeht, die stirbt, die dem Verderben entgegengeht, dass wir noch ein leuchtendes Licht sein können, wo noch manche Menschen auch daran erkennen, dass du lebst. Herr, und du weißt, was auch der Bereich der Ehe und Familie angeht, dass da viel Not ist bei uns allen, dass wir versagt haben in mancherlei Hinsicht. Herr, du weißt es bei jedem. Möchtest doch du auch da Erneuerung und Umkehr schenken? Möchtest du doch schenken, dass auch noch viele christliche Ehen erneuert werden, dass wirklich sie auch deine Liebe ausstrahlen, den Frieden und die Harmonie, die entsteht dort, wo wir deine Ordnungen achten. Und dass doch auch unsere Kinder heranwachsen und sehen dürfen in unseren Familien, was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen, und dass sie doch auch dafür gewonnen werden. Herr, erbarme du dich, wirke du hinein in unsere Leben, in unsere Verhältnisse, in unsere Herzen, und gestalte du uns um, damit du mit uns zu deinem Ziel kommst. Wir danken dir für alles und bitten dich, dass du dieses Wort, was wir gehört haben, auch in unseren Herzen bewahrst und weiterwirken lässt. Amen.
Amen.